Du hörst People, Purpose, Profit oder kürzer den P hoch 3 Podcast mit mir, Claudia Hümpel. In diesem Podcast dreht sich alles um eine menschliche und zukunftsorientierte Arbeitswelt. Du bekommst Impulse, Ideen, Know-how und du lernst Menschen kennen, die mit ihrer Arbeit die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Los geht's! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des P hoch 3 Podcasts. Heute mit einem eher ungewöhnlichen Thema, denn wir beschäftigen uns heute ein bisschen mit der Juristerei, den Rechtsfragen und den komplexen Themen, die da so eine Rolle spielen. Jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal das eine oder andere Schreiben vom Amt bekommen, von der Behörde, musste ein Formular ausfüllen, musste spätestens, wenn man bei der Website sich mit Datenschutz und Impressum beschäftigt, vielleicht irgendwelche Rechtstexte lesen und hat vermutlich, so geht's mir immer, gedacht, warum in aller Welt kann das nicht so formuliert sein, dass man das irgendwie auch verstehen kann, so als Nicht-Juristin und Nicht-Jurist. Das heißt, wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie man juristisches oder generell komplexes Wissen, komplexen Content einfach und verständlich darstellen kann, sodass es jeder versteht. Und ich freue mich, dass ich heute einen ganz besonderen Gast habe, eine Expertin zu diesem Thema, die sich schon sehr lange damit beschäftigt. Bei mir heute zu Gast ist die Digitalunternehmerin und Content-Strategin Sue Reiter. Hallo Sue, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast.
Hallo Claudia, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total auf unser Gespräch und vielleicht in das ein oder andere Thema aus der Rechtsbranche einzutauchen.
Ja, das werden wir auf jeden Fall. Es gibt ja so relativ viele Aspekte, aber bevor wir da so ganz tief eintauchen, ist meine erste Frage an dieser Stelle immer, wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du jetzt machst? Denn ich habe gerade gesagt, Digitalunternehmerin und Content-Strategin. Man muss dazu sagen, du bist angehende Juristin, du hast einen bunten Lebenslauf, viele Dinge schon gemacht und machst auch viele Sachen. Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise. Erzähl, wie du da hingekommen bist und was du genau machst.
Ja, sehr gerne. Das ist wahrscheinlich erstmal total überraschend. Ja, also Marketing und Unternehmertum sind jetzt nicht gerade die zwei Themen, die im Jurastudium vorrangig vorkommen. Deswegen muss ich immer so ein bisschen ausholen. Aber es ist tatsächlich ein Bereich, der sehr stark wächst und das freut mich auch sehr. Meine Geschichte beginnt tatsächlich im Jurastudium. Also mitten im Jurastudium habe ich mir überlegt, ich könnte mich selbstständig machen, denn ich komme eigentlich aus dem Medienbereich. Und das ist auch eigentlich der Ursprung von dieser Schnittstelle. Also ich versuche die Medienwelt, das alles, was Medien mit sich bringen, zum Beispiel Visualisierung, Texte und so weiter, versuche ich zu verbinden mit der Juristerei. Und das ist die Schnittstelle, in der ich mich dann auch selbstständig gemacht habe. Und das tatsächlich relativ früh im Studium schon, um mir selbst einfach auch einen Ausgleich zu ermöglichen. Denn ich weiß nicht, ob hier der ein oder andere Jurist zuhört, aber das Jurastudium ist ja bekanntlich doch schon sehr, sehr anspruchsvoll, sehr textlastig, teilweise auch etwas frustrierend, aber teilweise natürlich auch sehr, sehr praxisnah, je nachdem, wie man das Ganze auch beurteilt. Aber genau, für mich war es tatsächlich erstmal am Anfang nur eine kleine Nebentätigkeit, ein Nebenerwerb, nicht wirklich um Geld zu verdienen, sondern tatsächlich um erstmal überhaupt das machen zu können, was mir Spaß gemacht hat. Und das war damals das Zeichnen auf dem iPad. Irgendwann sind daraus Texte geworden. Ich habe mich sehr, sehr früh zum Beispiel mit Texterstellung beschäftigt. Und genau, mittlerweile ist das Ganze recht groß geworden. Aber da reden wir ja bestimmt gleich nochmal drüber.
Ja, genau. Mittlerweile ist das sehr groß geworden. Das ist, glaube ich, fast eine leichte Untertreibung. Du hast gesagt, du hast es als Nebentätigkeit begonnen, gar nicht genau um Geld zu verdienen. War das wirklich so in dem Sinne tatsächlich nur als Ausgleich oder hast du schon irgendwie auch so eine Idee gehabt, wie es sowas wie eine Vision, wie man diese Themen miteinander verbinden kann?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, denn ich bin nicht als Unternehmerin gestartet. Also ich hatte nicht dieses unternehmerische Gefühl von wegen, ich werde jetzt etwas Großes aufbauen oder ich werde mir ein Team zusammenstellen oder ich werde ein Problem in unserer Gesellschaft lösen, sondern für mich war es tatsächlich erstmal der Ausgleich. Ich habe aber relativ schnell, und das war auf LinkedIn damals, gemerkt, dass das, was ich tue, wirklich einen Beitrag leisten kann zu der Rechtsbranche. Und das war damals wirklich dieses Thema, warum visualisieren wir nicht mehr bei juristischen Sachverhalten. Das war mein allererster Post auf LinkedIn und der ist viral gegangen, was mir natürlich nochmal gezeigt hat, gut, das Thema scheint tatsächlich irgendwo gut anzukommen, beziehungsweise es scheint zumindest mal viele Menschen zu beschäftigen. Und damals in dem Post war meine größte Kritik eben, dass man im Jurastudium immer mit Texten zu tun hat, immer mit Sachverhalten und Urteilen und so weiter und nicht eine Visualisierung in einem Lehrbuch zu finden war. Und das hat mich tatsächlich dazu gebracht, meine eigenen Visualisierungen zu erstellen, damals noch bei der Prüfungsvorbereitung. Und das habe ich dann auch verteilt unter meinen Kommilitonen, dass ich dann sozusagen gesagt habt, hey, du warst ja auch in der Vorlesung mit dabei. Wenn du möchtest, kann ich dir meine Zeichnungen dazu schicken, dann kannst du vielleicht damit lernen. Und alle waren total begeistert und haben gesagt, Mensch, also so viel Mühe, wie du dir gibst im Studium, das macht doch keiner. Und warum machst du das eigentlich? Ist das wirklich jetzt für die eine Prüfung im Familien- und Erbrecht, dass du dir da irgendwie so Konstellationen zusammenbastelst? Also das war schon ein witziges Thema und so hat alles begonnen. Und das Ganze hat sich dann natürlich unternehmerisch weiterentwickelt, beziehungsweise ich habe mich als Unternehmerin irgendwann bezeichnet, weil ich gemerkt habe, dass es tatsächlich doch etwas sein kann, was man ja machen kann, um Menschen zu helfen. Einerseits natürlich den Ratsuchenden, die ja dann verstehen, worum es geht in den ganzen juristischen Texten. Und einerseits natürlich auch den Kanzleien, den juristischen Startups, die es gibt, den Einzelanwälten zum Beispiel. Also ganz viele Menschen, die eben auch vielleicht nicht die Kapazitäten oder die Zeit oder die Expertise haben, um verständlich und juristisch zu kommunizieren.
Ja, ich finde das super spannend, weil so habe ich dich ja auch kennengelernt. Tatsächlich haben wir uns über LinkedIn kennengelernt und ich fand das deshalb interessant, weil, gut, mein Mann ist jetzt auch Jurist, deswegen ist das immer schon ein Thema seit vielen Jahren und ich reg mich seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, genau darüber auf, dass ich denke, ich bin bestimmt nicht blöd, aber ich verstehe es einfach nicht oder es ist so mühevoll irgendwie. Und mein Mann ist halt auch jemand, der dann immer anfängt rumzuzeichnen, ja, so um die Dinge zu erklären. Wer waren dann tatsächlich eigentlich deine ersten Kunden? Kannst du dich noch dran erinnern, für wen du deinen ersten Auftrag gemacht hast?
Ja, da muss ich echt mal überlegen. Das ist mittlerweile schon ein paar Jährchen her und ich bin tatsächlich mittlerweile auch an einem Punkt, an dem ich sage, es müssen nicht nur unbedingt Juristen sein, denen ich helfe. Also wir haben das Ganze mittlerweile auch ein bisschen ausgeweitet, denn es gibt so viele komplexe Themen, die es gilt zu vereinfachen. Aber damals war es tatsächlich so, dass ich eine Kanzlei aus Stuttgart unterstützt habe. Das war mein erster Kunde sozusagen und für die habe ich tatsächlich Content erstellt für LinkedIn. Weil ja mein Beitrag so erfolgreich war, hieß es dann auf einmal, hey, du kannst es anscheinend, dann hilf uns doch mal. Und so fing das Ganze an. Also so kam ich dann tatsächlich auch irgendwann zum Content-Marketing, denn ich hatte zwar im Medienbereich gearbeitet, aber in anderen Bereichen. Also ich war zum Beispiel redaktionell tätig. Ich habe bei der Fernsehproduktion in Köln gearbeitet, also ganz viele tolle Erfahrungen mitgenommen. Aber Content-Marketing hat es mir dann angetan tatsächlich und da habe ich mich dann auch, also sehe ich mich bis heute tatsächlich drin.
Ja, genau. Ja, dein Unternehmen heißt ja auch Reiter Media und du hast ja gerade schon gesagt, dass sich das eben auch entwickelt hat. Ich war jetzt auf eurer Webseite nochmal in Vorbereitung auch auf unser Gespräch und habe gedacht, oh wow, da sind jetzt inzwischen schon 6 Gesichter drauf. Das heißt, du hast inzwischen wirklich auch ein größeres Team. Und ich weiß ja auch wenn man sich die Inhalte anguckt, dass du eben auch für andere Branchen durchaus eben tätig bist. Also eben auch zum Beispiel das Thema Softwareentwicklung oder Software, also IT. Aber was möchtest du eigentlich, was ist deine Vision dahinter jetzt gerade, wo dein Team auch wächst? Wir kommen gleich noch auf eine Plattform, die du in diesem Jahr gegründet hast. Was ist die Vision, die du tatsächlich damit verfolgst?
Ja, also meine Vision ist tatsächlich Aufklärung. Es ist ein Thema, das, glaube ich, vielen Unternehmern nicht so sehr am Herzen liegt. Aber für mich war der Bildungsgedanke schon immer wichtig. Denn ich glaube, dass der größte Mehrwert, den man in dieser Gesellschaft überhaupt geben kann, tatsächlich Wissen ist. Also ich glaube, Wissen weiterzugeben, unabhängig von der Branche oder dem Unternehmen, ist das Wertvollste, was man im Marketing oder generell im Leben weitergeben kann. Und tatsächlich war meine Vision mit den Jahren, in denen ich eben auch unternehmerisch tätig war, immer Komplexes zu vereinfachen, auf den Punkt zu bringen, zu visualisieren und auch so ein bisschen neugierig zu machen. Denn was wir Menschen kompliziert finden oder trocken, davon nehmen wir gerne Abstand. Und das ist eben genau das, was man eigentlich nicht möchte. Sei es ein Anwalt oder ein Unternehmen oder ein Start-up. Wir möchten eigentlich sichtbar sein. Wir wollen beliebt sein. Wir wollen gesehen werden. Und das Gegenteil ist aber der Fall, wenn wir uns nicht nahbar zeigen. Und ich glaube, meine Vision besteht darin oder beziehungsweise meine Superpower, denn jeder Mensch hat eine Superpower. Und meine Superpower besteht eben genau darin, Komplexes zu vereinfachen und damit eben eine Nähe zu schaffen, die es leider in vielen Branchen einfach nicht gibt.
Ja. Und insbesondere, also für mich zumindest, auch tatsächlich in der Juristerei, also in der Rechtsbranche. Das ist für mich so distanziert tatsächlich. Also wenn man sich auf Webseiten anguckt, dann denke ich immer, oh Gott, wir sind ja noch im vergangenen Jahrhundert irgendwie so. Gefühlt ist das tatsächlich so. Du studierst ja nun Jura oder bist angehende Juristin. Gibt es da eigentlich Tendenzen, das auch zu verändern, dass sich das so verändert vom System her? Weil es gibt inzwischen, du hast es gesagt, es gibt viele Startups auch im, also gerade Legal Tech und nur um einen Begriff zu nennen und viele andere, Sachen zu digitalisieren. Und es ist irgendwie so ein Thema, womit jeder Berührungspunkt hat. Und zwar ganz egal, ob ich Unternehmerin bin oder ob ich angestellt bin oder auch als Privatperson. Jeder hat irgendwann in seinem Leben mal damit Kontakt. Wie schafft man es oder gibt es dort tatsächlich ich will nicht sagen Bedarf, sondern tatsächlich Veränderungen?
Genau, also der Bedarf ist da und dann müssen wir mal schauen, ob der Bedarf auch tatsächlich erfüllt wird. Also es passiert unheimlich viel gerade in der Rechtsbranche. Das kann ich auf jeden Fall schon mal festhalten. Es gibt gerade jetzt im Bereich Legal Tech, aber auch in anderen Bereichen ganz, ganz viel, was so in den letzten, ich würde mal sagen, 5 Jahren passiert ist. Also in einer unheimlich kurzen Zeit ist sehr, sehr viel passiert. Da gibt es zum Beispiel das Berufsbild des Legal Ingenieur. Ist jemand, der zum Beispiel an der Schnittstelle zwischen Programmierung, Coding und so weiter und dem Rechtsmarkt arbeitet. Aber genauso zum Beispiel Menschen, die im Marketing arbeiten. Es gibt mittlerweile unglaublich viele Agenturen für Kanzleimarketing, in denen auch tatsächlich Juristen sitzen. Also nicht Werbeagenturen, die ausschließlich durch Werbeexperten besetzt sind, sondern tatsächlich auch Juristen, die sich Gedanken machen, wie könnte man zum Beispiel Nachwuchskräfte anwerben, wie könnte man für sich selber werben durch Marketing und so weiter. Also da passiert ganz viel, sowohl auf beruflicher Ebene als auch zum Beispiel auf dem Markt. Es gibt ganz, ganz viele sehr, sehr spannende Tools, die entstehen von und für Juristen, teilweise auch für die allgemeine Öffentlichkeit. Also zum Beispiel ganz viele Änderungen, dass man mittlerweile zum Beispiel eine GmbH online gründen kann. Das ist zwar jetzt nicht der Standard, wir sind sehr, sehr weit entfernt davon, aber es gibt auch zum Beispiel die elektronische Kündigung. Es soll jetzt möglich sein, zum Beispiel per E-Mail auch zu kündigen. Das war bisher nicht so. In Deutschland gibt es ja die Schriftform und tatsächlich passiert da viel. Also man kann sich auf jeden Fall auf eine ganz optimistische Zukunft freuen, muss sich aber ein bisschen gedulden. Also Geduld muss man in der Rechtsbranche auf jeden Fall mitbringen. Das alles ist natürlich nicht der Standard. Das merken wir auch daran, dass zum Beispiel Remote Work tatsächlich, obwohl es möglich wäre, nicht ganz so beliebt ist in ganz, ganz vielen Unternehmen, die juristisch arbeiten. Ich bin aber guter Dinge, dass wir in den nächsten sage ich mal, 5 bis 10 Jahren ganz viel erleben dürfen und auch sehen dürfen, was in dieser Branche passiert. Da bin ich einfach mal optimistisch.
Ja, dieses Stichwort, was du gerade genannt hattest, eine GmbH elektronisch zu gründen oder digital zu gründen. Es gibt ja tatsächlich, also ich kenne hier in Österreich, gibt es ein Startup, Notarity. Ich hatte den einen der Gründer auch schon mal hier in der Podcast, im Podcast. Und da ist ja, also in Bezug auf Digitalisierung ist Deutschland jetzt ja nicht so gerade vorneweg, sondern alle anderen europäischen Länder ringsum sind da deutlich weiter. Ich will jetzt mal gar nicht vom Baltikum sprechen. Kannst du die, da auch Tendenzen schon in der Ausbildung selber wahrnehmen? Also gibt es durchaus eben auch in der klassischen Juristenausbildung Veränderungen, die darauf einzahlen und die das mit berücksichtigen? Denn so ein Legal Engineer, ich meine, das ist ja tatsächlich an der Schnittstelle, der wird ja beide Seiten kennen und sich darin ausbilden müssen. Aber wie sieht es bei den klassischen Juristen, bei der klassischen Juristenausbildung aus?
Tatsächlich gibt es mittlerweile Studiengänge, die eher spezialisiert sind. Also zum Beispiel den Studiengang Legal Tech, den gibt es ganz, ganz vereinzelt. Zum Beispiel in Süddeutschland kann man mittlerweile Legal Tech studieren. Und da sind auch unheimlich viele interessante Inhalte im Studium vorhanden. Auf der anderen Seite, es ist aber tatsächlich so, dass das Jurastudium dringend reformiert werden müsste. Also es gibt ganz, ganz viel Kritik von allen möglichen Seiten. Also nicht nur von studentischen Initiativen, sondern eben auch aus der Politik oder zum Beispiel auch von praktizierenden Anwälten, die sich alle eigentlich wünschen, dass Studenten, die von der Uni kommen und vielleicht 10 Jahre hinter sich haben, also einen unheimlich langen Ausbildungsweg, die aber zum Beispiel dann schwierig haben im Berufseinstieg dann den Anschluss zu finden. Und da wünscht man sich tatsächlich so ein bisschen mehr Praxiserfahrung, vielleicht auch ein bisschen Offenheit für die Themen unserer Zeit oder für Zukunftsthemen, die ja tatsächlich auch relevant sind, wenn man dann später als Anwalt arbeitet oder zum Beispiel als Staatsanwalt oder Richter. Das ist alles doch schon sehr, sehr konservativ immer noch. Also die Berufe, die an der Uni vorgestellt werden, die reichen nicht bis zum Legal Engineer tatsächlich. Also das ist super selten, dass mal bei so einer ERSTI-Veranstaltung dann von innovativen Berufen gesprochen wird. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine Zeit an der Uni. Das war keine Vorlesung, aber so eine Einführungsveranstaltung. Und da wurden dann auch ganz viele Berufe vorgestellt, was man dann alles werden kann, wenn man denn fertig ist mit der Uni. Und da kamen auch die klassischen Berufe. Also da kam der Rechtsanwalt, da kam der Staatsanwalt, der Richter. Und das Innovativste war dann tatsächlich der Unternehmensjurist. Da war man schon sehr dankbar, dass der erwähnt wurde. Tatsächlich aber alle anderen juristisch arbeitenden Menschen haben wahrscheinlich, waren dann unsichtbar, sage ich mal.
Umso ungewöhnlicher, finde ich, ist tatsächlich dein Werdegang also eben auch in dieser Umgebung. Hast du eigentlich vor, deine juristische Ausbildung bis ganz zum Ende abzuschließen, zu beenden? Oder wie sehen da deine Pläne aus?
Das ist eine sehr gute Frage, denn tatsächlich wusste ich sehr früh, dass ich das zweite Examen nicht machen werde. Ich hoffe, das ändert sich jetzt nicht in den nächsten Jahren, aber es war mir eigentlich relativ früh klar, dass ich nach dem ersten Examen dann die Uni verlassen werde und etwas anderes machen werde. Was das werden wird, das wusste ich noch nicht. Ich wusste aber, dass es auf jeden Fall in der freien Wirtschaft einen Platz für mich gibt, auch mit nur einem Examen. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt eine ganz, ganz große Debatte in der Juristerei im Moment, also generell in unserem Bereich. Und zwar werden Juristen tatsächlich in so einer Zweiklassengesellschaft gesehen. Dass man sagt, es gibt halbe Juristen, es gibt ganze Juristen, es gibt dann auch noch die Wirtschaftsjuristen, die ja aber eigentlich auch nur einen Bachelor oder einen Master haben. Und das ist eine Debatte, die sehr, sehr schwierig zu führen ist, weil da tatsächlich ganz viele Menschen als, sage ich mal, inkompetent gesehen werden, die aber tatsächlich auf anderen Gebieten unglaublich viel Kompetenz haben. Zum Beispiel, um bei dem Beispiel Wirtschaftsrecht zu bleiben, das sind Menschen, die an Schnittstellen arbeiten, die unglaublich viel Praxiserfahrung mitbringen und eigentlich sehr, sehr gut einsetzbar sind in ganz vielen unterschiedlichen Branchen und Unternehmen. die aber teilweise so ein bisschen belächelt werden von Juristen, die eben Volljuristen sind. Und das ist so eine Diskussion, die ist aber ganz typisch für unseren Bereich, denn wir legen ja unglaublich viel Wert auf Regelungen und vielleicht auch auf die juristische Ausbildung, die ja so mühsam und komplex ist. Da wird dann immer gesagt, ich musste auch da durch. Warum müssen die, die jetzt nach uns kommen, warum haben die es leichter? Warum soll für die zum Beispiel ein Bachelor-Master-System eingeführt werden? Also das sind tatsächlich Diskussionen, die im vollen Gange sind im Moment und die mich auch so ein bisschen traurig machen. Denn ich glaube, es gibt ganz, ganz viele sehr, sehr wertvolle Menschen in dieser Branche, die nicht zwei erfolgreiche VB-Staatsexamina haben.
Ja, und um auf dieses Thema Komplexität und deine Superpower zum Beispiel zu kommen, komplexe Themen einfach oder verständlich darzustellen. Mein Eindruck ist manchmal, wenn ich Volljuristen, also so richtige Hardcore-Volljuristen kennenlerne, wo ich dann denke, könnt ihr auch so sprechen, dass man das, was ihr macht und was ja super interessant und wichtig ist, auch wirklich versteht und vor allen Dingen auch versteht, wofür das ist. Also das ist auch eine Eigenschaft und Fähigkeit, die, glaube ich, nicht wirklich trainiert wird, obwohl die zwingend notwendig, meiner Meinung nach zwingend notwendig ist.
Genau, also das Gegenteil ist der Fall.
Eindruck. Genau, das Gegenteil ist der Fall.
Genau, da hast du recht. Also da kommen ganz, ganz viele Menschen, die gerade aus der Schule kommen, die mit dem Abi fertig sind und die sich ganz normal ausdrücken, so wie man es eben als Teenager macht. Und die sehen in den nächsten Jahren an der Uni nichts anderes als sperrige Sprache, Juristendeutsch und müssen diese Definitionen auch auswendig lernen. Also was wir machen im Jurastudium ist ja nicht, wir lernen keine Gesetze auswendig. Das ist ein ganz großes Vorurteil, was wir immer wieder haben. Wir lernen die Gesetze nicht auswendig, denn die dürfen wir nutzen tatsächlich. Also wir nehmen unsere Gesetzesbücher mit. Wir lernen aber Definitionen auswendig, wenn sie nicht im Gesetz stehen. Das heißt, wir lernen von Grund auf, also wirklich ab der ersten Vorlesung lernen wir diese Definitionen, die manchmal wirklich über 5, 6 Zeilen gehen und unglaublich viele Nebensätze enthalten und ganz viele abstrakte Begriffe enthalten. Und wenn wir das nicht tun, wenn so eine Definition zum Beispiel umgeändert wird oder verkürzt wird oder verständlich ausgedrückt wird, dann gibt's Punktabzug tatsächlich. Das habe ich nämlich mal versucht in einer Prüfung, weil ich dachte, das ist ja eine blöde Definition und dachte mir mal, okay, ich versuche die jetzt einfach mal irgendwie normal zu übersetzen in eine normale Sprache. Und mir wurde tatsächlich dann der ein oder andere Punkt abgezogen, was einfach nur verdeutlichen soll, man möchte auch festhalten an der juristischen Sprache, was auch nicht verkehrt sein muss. Also die juristische Sprache ist unglaublich präzise und deckt auch ganz, ganz viele Fälle ab, die einfach aus dem Alltag sich ergeben können. Denn Gesetze müssen ja, also dürfen ja nicht so speziell sein. Sie müssen ja eigentlich ganz, ganz viele Fälle aus dem echten Leben abdecken. Deswegen ist es gut, dass wir in der Juristerei auch ganz, ganz viel mit Sprache zu tun haben. Auf der anderen Seite versteht uns halt keiner.
Ja, genau. Und es ist natürlich so, dass eigentlich Juristen genauso Kunden haben, nämlich ihre Klienten, wenn ich mal bei Anwälten bleibe. Und man eigentlich ja im Sinne von Kundenorientierung unterwegs sein sollte. Und genauso ist es bei Behörden zum Beispiel auch. Also ich meine, ich bin ja auch Kunde einer Behörde eigentlich. Also das ist zumindest mein Verständnis. Ich finde es ja spannend, dass du in diesem Kontext tatsächlich diesen Weg ins Unternehmertum gegangen bist. Und du hast ja als One-Woman-Show, so wie du es vorhin gerade erzählt hast, bist du gestartet. Jetzt ist es größer geworden. Ich kann mich noch erinnern, als du deinen ersten Post auf LinkedIn gemacht hast, weil du dein Team, also weil du jemand Unterstützung gesucht hast. Jetzt sind es 6. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht sogar noch mehr seid. Wie ist da dieses persönliche Wachstum bei dir gewesen? Mit was für Herausforderungen ist dein Weg verbunden da an dieser Stelle zur Unternehmerin, von der One-Woman-Show zur Unternehmerin?
Ja, das war tatsächlich ein sehr steiniger Weg für mich. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen Menschen leicht fällt, Verantwortung abzugeben. Bei mir war es nicht so. Ich hatte nie die Idee, dass ich mal irgendwie ein Team um mich herum hätte. Also ich habe immer gedacht, ich werde das alleine machen. Ich werde meine eigenen Zeichnungen erstellen. Ich werde meine eigenen Texte schreiben. Und für mich war diese Kontrolle, die damit verbunden ist, auch wunderbar. Also ich konnte alles selber beeinflussen. Ich konnte mich kreativ ausleben. Und ich war die einzige Person, an die sich die Kunden, die wir hatten, wenden konnten. Und ich hatte alles so in meiner Macht. Habe dann aber tatsächlich relativ schnell gemerkt, auch mit steigenden Kunden, dass ich das nicht mehr schaffe. Für mich war es tatsächlich, also die Erkenntnis kam tatsächlich aus gesundheitlichen Symptomen heraus, dass ich gemerkt habe, ich brauche Unterstützung. Ich brauche jemanden, der mir Arbeit abnimmt, weil so wird es nicht weitergehen. Es sei denn, ich muss Aufträge ablehnen oder ich muss vielleicht mich von Kunden verabschieden. Und das wollte ich nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich wachse nicht, wenn ich mich selber nicht wachsen lasse. Also wenn ich jetzt sage, hier ist ein Stopp, hier ist irgendwie eine Grenze erreicht und ich nehme jetzt keine Aufträge mehr an. Das machen auch viele tatsächlich, dass sie sagen, ich habe jetzt irgendwie Aufnahmestopp oder ich nehme mir eine Auszeit und so weiter. Für mich kam eine Auszeit aber eigentlich nie in Frage, weil ich so verbissen darauf war, irgendwann wirklich zu wachsen und zu sehen auch, was alles möglich ist. Denn als jemand, der tatsächlich in dem Bereich sich von heute auf morgen selbstständig gemacht hat, ohne tatsächlich diese Vorerfahrung zu haben, die man ja als Unternehmer wertvollerweise gerne hat, war es für mich tatsächlich auch schön, immer wieder dieses Feedback zu bekommen, ach, das funktioniert ja und ich habe ja Erfolg damit und die Kunden sind glücklich und das, was wir tun, ist wertvoll. Solche Dinge waren tatsächlich für mich dann das Feedback, was mich weitermachen lassen hat, nur eben auf eine andere Art und Weise. Und ich habe mir dann Unterstützung gesucht. Eine Kommilitonin, mit der ich zusammen studiert hatte, war meine erste Mitarbeiterin. Sie hat Gott sei Dank zu der Zeit auch genau eine Stelle gesucht, die sie flexibel neben dem Studium stemmen kann und hat dann zufällig erfahren, dass ich auch auf der Suche bin und hat dann gesagt, oh, das würde ich total gerne machen. Und wir haben unsere 1-2 Wochen gebraucht, wo wir uns ausgetauscht haben, wo ich ihr erklärt habe, wie ich was mache und so weiter. Und seit heute ist sie Teil des Teams. Also bis heute, nicht seit heute, bis heute, seitdem ist sie Teil des Teams und ist uns sozusagen treu geblieben. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, denn seitdem kamen ganz, ganz viele andere Jurastudentinnen noch mit ins Team. Wir haben alle einen juristischen Background. Einige sind noch im Studium, andere haben das erste Examen schon hinter sich. Aber was uns verbindet, ist eben, dass wir alle diesen juristischen Background haben und auch die Leidensgeschichte sozusagen teilen und sagen, oh Gott, du bist in der Examensvorbereitung. Dann nimm dir mal eine Woche frei oder so. Also da ist auch das gegenseitige Verständnis einfach da. Und genau, mittlerweile sind wir ein kleines, aber feines Team, das in diesem Bereich tatsächlich viele Unternehmen unterstützt. Also wir haben auch irgendwann erkannt, dass das, was wir tun, nicht nur relevant ist für juristische Unternehmen, sondern dass es eben auch zum Beispiel einen Steuerberater interessieren kann, wie man denn über Steuern spricht, ohne dass es jemanden zum Einschlafen bringt. Oder es gibt ja ganz viel. Also auch Versicherungen zum Beispiel haben sehr, sehr oft das Problem, dass nicht verstanden wird, was eigentlich die Bedingungen sind oder solche Dinge. Das Kleingedruckte ist ja meistens genau das, was es gilt herauszustellen. Vielleicht nicht aus Unternehmersicht, aber die Gegenseite möchte dann schon gern wissen, was ist von einer Versicherung abgedeckt. Und genauso auch im Bereich Software. Also wir haben diesen Bereich zum Beispiel reingenommen. Das ist der einzige Bereich, der nicht verwandt ist mit dem Rechtsgebiet, weil wir gesagt haben, wir sind selber ein super digitales Team, das unheimlich gerne mit Software arbeitet, das täglich Software nutzt und wir lieben es einfach, in diesem Bereich zu sehen, was passiert. Das ist eine unglaublich spannende Branche. Und ich glaube, man kann nicht, wenn man im Internet erfolgreich sein möchte, um diese Branche herumkommen. Das funktioniert einfach nicht. Man muss schon sehen, was gerade dort passiert. Und wir wollten uns dann einfach mal trauen und sagen, wir möchten gerne zum Beispiel verschiedene Produkte verständlich erklären. Was sind die Funktionen? Was kann man mit der Software machen? Welches Problem löst die Software? Da kann man ja unglaublich viel auch Educational Content erstellen. Und das ist das, was wir tatsächlich seit diesem Tag durchgehend machen. Nichts anderes.
Ja, sehr cool. Educational Content, genau. Das ist so, und das zahlt ja auf deine Vision ein oder auf deine Idee, eben Wissen, also Wissen breit zu streuen und so, dass man es eben einfach auch versteht. Ich finde es natürlich super spannend, weil ich komme ja nun aus der Softwareentwicklung und finde es immer super. Und es ist tatsächlich, ist schon immer ein Thema gewesen, das auch auf den Punkt zu bringen und auch genau so darzustellen und zu erklären, damit andere verstehen. Also das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz gutes Thema. Stichwort digital. Ihr seid digital unterwegs. Ihr arbeitet vermutlich als Full-Remote-Team, oder hast du irgendwo ein Büro?
Nee, ich habe kein Büro tatsächlich. Das wäre auch gar nicht so sinnvoll, weil meine Mitarbeiter wohnen überall, nur nicht dort, wo ich wohne. Wir sind super dezentral. Wir arbeiten alle komplett remote und wir sind auch wirklich als Remote-Team gestartet. Also wir hatten nie irgendwie so eine Vorgeschichte. Auch ich persönlich habe nie in einem Einzelbüro oder sowas gearbeitet, sondern es war von Anfang an eine Homeoffice-Tätigkeit, die sich dann natürlich entwickelt hat zu einer Workation-Tätigkeit, also dass ich irgendwann gesagt habe, Mensch, das, was ich mache, muss ich ja nicht immer in meinen eigenen grauen vier Wänden machen. Das kann ich vielleicht auch mal von unterwegs machen. Und das war für mich auch der entscheidende Punkt zu sagen, wenn ich das aber so mache, dann sollen das meine Mitarbeiter auch dürfen und können. Und es gibt natürlich hier und da eine rechtliche Hürde, die man auch im Unternehmen einfach bewältigen muss. Es war für mich aber klar, ich möchte das auf jeden Fall ermöglichen, dass man zumindest mal irgendwie bis zu 6 Monate oder so im Jahr zum Beispiel von unterwegs arbeiten kann, zum Beispiel innerhalb der EU, zum Beispiel, dass man sagt, ich möchte zu meiner Familie nach Wiesbaden fahren und möchte von da aus arbeiten. Das ist halt eine Flexibilität, die ist, glaube ich, also in der Rechtsbranche sowieso nicht standardmäßig, aber generell, die es in vielen Unternehmen einfach nicht gibt. Und für mich war es eigentlich der größte Benefit, den ich den Jurastudenten geben konnte, dass ich sagen konnte, ihr könnt übrigens, wenn ihr Semesterferien habt oder so, wegfahren und trotzdem Geld verdienen. Und das ist etwas, was bei uns ganz besonders ist.
Ja, das ist und ganz ehrlich, das ist wirklich immer noch ein USP. Es gibt wirklich wenig Unternehmen und du sagst jetzt in der Rechtsbranche, kann ich mir gut vorstellen, da ist es fast überhaupt nicht möglich, dort eben remote zu arbeiten. Nochmal zurückgehend auf diesen Punkt, dass es dir am Anfang schwer gefallen ist, abzugeben oder Arbeit abzugeben. Wie hast du das denn jetzt hinbekommen oder wie arbeitet ihr zusammen, sodass dass du ein gutes Gefühl hast und sicher sein kannst, dass das alles trotzdem so läuft und funktioniert in der Qualität und so weiter, wie du dir das vorstellst?
Ja, das ist eine unheimlich spannende Frage, denn tatsächlich habe ich nur auf mein Bauchgefühl gehört und auch so ein bisschen gewartet, bis ich nicht mehr anders konnte. Also zum Beispiel mit unserer ersten Mitarbeiterin war es ja schon eine sehr große Überwindung für mich zu sagen, so, ich gebe jetzt Textaufträge ab an diese Person. Auf der anderen Seite ist es mir bei der zweiten und dritten und vierten Person dann so ein bisschen leichter gefallen. Das heißt, man muss auch so ein bisschen schauen, dass man dieses erste Mal für sich einfach überwindet und sagt, gut, ich habe es überlebt und es hat tatsächlich gut funktioniert. Und die Erfahrungen, die ich auf diesem Weg gesammelt habe, habe ich einfach mitgenommen bei der zweiten, dritten, vierten Person. Und für mich war zum Beispiel eine Erfahrung das ganze Thema Micromanagement. Das ist ja etwas, was sehr gerne tatsächlich von Führungskräften ausgeübt wird. Um es vielleicht nochmal zu erklären für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Das sind diese Personen, die mit einem unheimlich starken Perfektionismus versuchen, jeden kleinen Bereich in einem Unternehmen oder zum Beispiel in einer Abteilung perfekt abzudecken. Also das sind dann Führungskräfte und so eine Person wollte ich nie sein, die dann tatsächlich versuchen, alles zu optimieren bis zum geht nicht mehr. Und jede Kleinigkeit muss bedacht und perfekt umgesetzt werden. Und ich neige ja tatsächlich zum Perfektionismus. Deswegen war es für mich ein super Learning zu sagen, ich höre auf mit dem Micromanagement, sondern ich vertraue darauf, dass meine Mitarbeiter eine Lösung finden, wenn es Probleme gibt. Und dass diese Lösung vielleicht nicht die ist, die ich dann gewählt hätte, aber die funktioniert. Und es ist vollkommen okay, da vielleicht auch mal ein bisschen an die Mitmenschen zu denken und zu sagen, ich vertraue darauf, dass du deine Tätigkeit gut machst. Und dieses Vertrauen muss man erstmal aufbauen. Also einfach war es definitiv nicht.
Ja, aber ich glaube wirklich ein wichtiges Learning und du hast es, glaube ich, unglaublich schnell gelernt. Denn es gibt ja nach wie vor in den meisten Unternehmen, egal welcher Größe, Führungskräfte, die im Micromanagement unterwegs sind. Und das zieht sich bis in die CEO-Ebene hoch. Also auch solche Unternehmen gibt es noch. Also deswegen, und gerade in Bezug auf Remote Work ist das ja nochmal eine andere Nummer, weil viele haben ja das Gefühl, und das ist ja auch ein Grund, weshalb Remote Work immer so ein bisschen nicht wirklich beliebt ist oder eine Umstellung ist, weil viele ja denken, okay, wenn die Leute im Büro sind, dann sehe ich ja, was die Leute machen, was meine Mitarbeiter machen, was natürlich Blödsinn ist. Also das ist wirklich Quatsch. Aber das ist halt eben wirklich dieses Mindset, was sich daran ändern muss.
Ja, du hast vollkommen recht. Remote Work hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Ja, weil ich weiß ja gar nicht.
Aber auch. Ich weiß nicht, habt ihr bestimmte Spielregeln, was so Vereinbarkeit, Erreichbarkeit und wie ihr arbeitet und so weiter?
Ja, also tatsächlich haben wir keine festen Arbeitszeiten. Das haben wir nie eingeführt. Wir haben aber eine Regelung, wie viele Stunden es zum Beispiel pro Woche sein müssen. Dass wir zum Beispiel sagen, das müssen wir auch machen, weil Studenten dürfen ja nicht unendlich lang arbeiten. Das heißt, wir haben zum Beispiel diese 20 Stunden pro Woche Grenze und die halten wir auch ein. Wir haben aber keine festen Arbeitszeiten. Das heißt, es kann auch mal sein, dass jemand seine Texte abends um 21 Uhr schreibt. Oder zum Beispiel sich ein, zwei Tage frei nimmt, um dann am Wochenende vielleicht mal den ein oder anderen LinkedIn-Beitrag zu erstellen. Also da ist es reine Vertrauensbasis und tatsächlich hat es bisher auch sehr, sehr gut funktioniert, weil was wir haben tatsächlich, sind ja Kunden, die Abgabetermine mit uns vereinbaren. Das heißt, irgendwo sind wir natürlich an Zeiten und auch Tage gebunden und was dafür sorgt, dass wir dann tatsächlich auch den Rhythmus einhalten, den wir einhalten müssen. Aber ansonsten ist zum Beispiel auch ein Onboarding, wenn man remote arbeitet, ganz, ganz anders als im Büro, kann ich mir vorstellen.
Jo, ganz genau. Ich würde gerne auf euer neuestes Baby und neuestes Projekt noch zu sprechen kommen. Und zwar, ich finde diesen Namen so cool, weil ich glaube, ich habe auch dafür gestimmt. Du hattest eine Umfrage, bevor du diese Plattform gegründet hast. Und zwar hast du, ich glaube, im Sommer die Plattform Legal Nerd gegründet. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat und ja, was dein Gedanke dabei war und was vor allen Dingen das Ziel und der Nutzen auch dieser Plattform ist.
Ja, sehr gerne. Das Ganze ist ja ganz, ganz frisch. Deswegen freue ich mich total, mit dir darüber zu sprechen. Das ist auch der erste Podcast, in dem ich das tue tatsächlich, seitdem wir online sind oder seitdem diese Idee überhaupt besteht. Und für uns war es tatsächlich an der Zeit zu sagen, wir wollen mal was Eigenes machen. Denn was man auf jeden Fall kennt, ist, das unternehmerische Herz bleibt nie stehen und möchte sich immer weiter entfalten. Und für mich war es immer so ein kleiner Traum zu sagen, wir haben unsere eigene Plattform, wo wir unseren eigenen Content erstellen. Also das war ein Traum, den ich schon länger so mit mir rumgeschleppt habe. Ich habe aber immer, wie man es eben macht, aus Zeitgründen gesagt, das schiebe ich mal nach hinten, das mache ich mal irgendwann. Und für mich war der entscheidende Punkt, dass ich tatsächlich eine Kommilitonin eingestellt habe, nur für dieses Projekt, um mich auch selber dazu zu zwingen, das Ganze zu realisieren. Und ich kann wirklich ganz stolz verkünden, dass wir dieses ganz, ganz große Projekt in 3 Monaten realisiert haben. Das ist eine überschaubare Zeit, wenn man sich anschaut, was wir alles machen auf der Plattform, hat mich aber nochmal dazu gezwungen, aus meiner Comfortzone einfach auszubrechen und zu sagen, wir machen das jetzt einfach. Es ist vielleicht nicht perfekt und es ist vielleicht auch nicht so, wie wir es uns ausgemalt haben, aber es ist einfach online und es ist einfach existent und wir erstellen den Content auf unserer eigenen Plattform. Und vielleicht, um erstmal darauf zurückzukommen, was machen wir eigentlich? Wir haben eine juristische Content-Plattform ins Leben gerufen und auf dieser Content-Plattform erstellen wir, wie der Name schon sagt, Content zu juristischen Themen. Und das kann zum Beispiel ein ganz, ganz viel gesuchtes Thema sein, wie meine Rechte als Mieter oder was steht mir zu, wenn mein Vermieter mich kündigt oder so. Also solche Sachen. Auf der anderen Seite aber auch ganz viel zum Bereich Karriere. Also wir haben ein Karriereportal, auf dem wir auch so ein bisschen über die innovativen und alternativen Berufe auf dem Rechtsmarkt sprechen wollen. Und wir haben die Möglichkeit, Stellenanzeigen unterzubringen. Auch nicht nur Stellenanzeigen für juristische Tätigkeiten. Das kann zum Beispiel auch eine Marketingstelle in einer Kanzlei sein oder in einem juristischen Start-up. Also wir decken da schon ganzheitlich den ganzen Rechtsmarkt ab. Genau, und dann haben wir noch eine Kanzleisuche, weil wir selbst machen gar keine Rechtsberatung. Erstens, weil wir das nicht dürfen mit der Besetzung, die wir jetzt gerade haben. Vielleicht haben wir auch mal irgendwann einen Volljuristen, aber genau, aktuell dürfen wir das nicht. Und zweitens, weil wir es auch gar nicht wollen. Denn rechtlich zu beraten ist tatsächlich eine ganz, ganz große Verantwortung, die mit unheimlich viel Erfahrung und Expertise einhergeht. Und unsere Expertise bezieht sich auf den Content. Das ist das, was wir seit Jahren machen. Und das ist auch das, was wir auf der Plattform vorrangig erledigen. Also der ganze Content kommt von uns, bis auf wenige Gastartikel oder Interviews, die wir auch abdecken. Aber tatsächlich kommt der Content von uns. Das heißt, wir recherchieren, wonach wird gesucht. Wir erstellen den Content. Wir machen zum Beispiel News, Aktuelles, alles verständlich aufbereitet. Und auch für die ein oder andere Person, die zum Beispiel kein Vorwissen hat.
Ja, also ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt, wie schnell das jetzt ging. Und vor allen Dingen, ihr habt zum einen diese Plattform, dann ist es ja so, dass ihr das auch auf LinkedIn bespielt. Und ich habe gesehen, ihr habt auch einen Insta-Kanal seit kurzem. Und das finde ich insofern ziemlich cool. Ich folge euch seit kurzer Zeit, weil ihr dort unter bestimmten Begriffen einfach so ganz prägnant mit tollen Postings bestimmte Informationen transportiert. Und wenn man möchte, kann man dann ja bei euch auf der Seite sich da weiter rein vertiefen. Also das ist schon, finde ich, sehr besonders. Wie kommt das so an bei den Kanzleien und bei so in der juristischen Branche?
Ja, zweigeteilt würde ich sagen. Also erstmal durch die Umfrage ist natürlich das Interesse gestiegen. Wir haben ja damals die Community entscheiden lassen, wie der Name denn lauten soll. Wir hatten eine ganz, ganz lange Excel-Tabelle mit ganz vielen Namensvorschlägen. Das war auch eine ganz tolle kreative Zeit, in der wir überlegt haben, wer wollen wir eigentlich sein und was soll der Name denn widerspiegeln und so weiter. Und haben dann tatsächlich ganz spontan vor einem Call, den wir hatten, einfach mal eine LinkedIn-Umfrage gestartet, um herauszufinden, was die Community denkt. Und am Ende ist es Legal Nerd geworden. Und wir haben danach das Ganze versucht aufzubauen. Also für uns war es tatsächlich erstmal ganz viel Vorarbeit. Also was wollen wir eigentlich machen? Am Anfang hatten wir gedacht, wir wollen zum Beispiel nur Content erstellen. Danach war es auch die Idee der Community, dass man vielleicht die Experten, an die man sich wenden kann, auch direkt kontaktieren kann über die Plattform. Dann kam noch die Idee, dass man ein Karriereportal daraus machen könnte und so weiter. Also das ist alles mit der Community gewachsen. Deswegen würde ich sagen, das Interesse war von Anfang an sehr groß und Gott sei Dank auch aus der Juristerei vorhanden. Denn man muss dazu sagen, also die Themen Marketing und Vertrieb, die sind ja immer so ein bisschen schwierig. Also oft wird gesagt, berufsrechtlich gar nicht erlaubt. Was aber erlaubt ist, ist ja eben, dass man sachlich über bestimmte Dinge informiert. Das kann man schon machen. Und genau das tun wir eben auch. Auf der anderen Seite hatten wir aber schon, bevor wir online waren, einige Kooperationspartner, die gesagt haben, wir sind dabei, wir unterstützen das Ganze auch finanziell, aber vor allem auch zum Beispiel durch Zitate, Gastauftritte, also Möglichkeiten, da einfach eine Expertenmeinung mit reinzubringen. Denn das ist das, was wir im Team nicht haben. Also wir sind sehr, sehr dankbar dafür, wenn wir sowas wie eine elektronische Kündigung fachlich eingeordnet bekommen. Denn wir können super gut recherchieren und wir können auch zum Beispiel in juristischen Datenbanken nach Urteilen und so weiter suchen. Was wir aber nicht können, beziehungsweise was uns fehlt, sind eben diese 30 Jahre Berufserfahrung, die dann tatsächlich wichtig sind, um gewisse Dinge einzuordnen. Genau, und deswegen sind wir ganz, ganz glücklich, dass wir da von Anfang an gestartet sind mit ganz starken Partnern aus verschiedenen Rechtsgebieten. Also wir haben zum Beispiel das Unternehmensrecht mit dabei. Wir haben sogar das Thema Migrationsrecht mit dabei, was ich unheimlich spannend finde. Also ganz, ganz viele Bereiche und sind auch immer noch auf der Suche tatsächlich nach Unterstützung, vor allem im Verbraucherrecht. Weil da haben wir noch niemanden, der uns zum Beispiel im Bereich Mietrecht oder Strafrecht unterstützt. Aber gerade diese Bereiche sind die Bereiche, in denen tatsächlich viel gegoogelt wird. Deswegen, ja, falls jemand gerade mithört und denkt, oh, ich bin ja ein Anwalt für Strafrecht oder ein Strafverteidiger, gerne melden.
Genau, was ich machen werde, auf jeden Fall in den Shownotes, werden wir den Link auf die Seite, auf die Legal Nerd Seite und natürlich auch auf die Seite eures Unternehmens stellen. Wie ist es denn überhaupt, wenn jetzt jemand, der zugehört hat, sagt, oh, das klingt aber super spannend, wie ist es dir am liebsten, dass man mit dir Kontakt aufnimmt?
Grundsätzlich immer gerne melden, also ganz unkompliziert über LinkedIn oder per E-Mail. Also wenn man auf LinkedIn zum Beispiel mein Profil findet, Zureiter, dann kann man auch dort direkt die Webseite sehen und die E-Mail und so weiter. Also ich bin da eigentlich ganz unkompliziert. Ich bin auch dort am aktivsten, muss ich sagen. Also auf LinkedIn erreicht man mich jeden Tag durchgehend eigentlich. Und wir haben die Möglichkeit, auch zum Beispiel Gastartikel, wie gesagt, unterzubringen. Also wenn jemand sagt, ich möchte unbedingt über meinen Bereich sprechen oder ich möchte einen Mehrwert liefern zu einem aktuellen Thema, dann geht das bei uns problemlos. Also da sind wir ganz unkompliziert, weil es uns auch ein Anliegen ist, da möglichst viele Perspektiven reinzubringen. Also wir wollen das Ganze eben divers halten. Wir wollen ganz viele unterschiedliche Meinungen auch reinbringen. Also das ist ja auch das Schöne daran, dass manche Themen eben umstritten sind im juristischen Bereich. Und ja, das kann man, glaube ich, ganz gut genau, nicht wenige. Und das kann man, glaube ich, ganz gut auch so darstellen, dass es die Öffentlichkeit mitnimmt und auch interessiert. Genau, und was unsere Dienstleistungen angeht, Reiter Media, kann man wunderbar auch Kontakt mit uns aufnehmen und einfach mal darüber sprechen, wo gerade der Bedarf liegt und wo wir unterstützen können. Denn ganz häufig ist es so, dass es die strategischen Fragen sind am Anfang und dass man vielleicht den Content dann selbst erstellt oder von uns erstellen lässt. Also da gibt's ganz viele Möglichkeiten und wir freuen uns natürlich auch darüber, euch kennenzulernen.
Ja, genau. Und was ich ganz hervorragend finde, man kann sich auf eurer Website wirklich auch sehr gut orientieren, welche Angebote ihr habt, auch im Prinzip, wie das aussieht, wie das gestaltet ist und so weiter, wie sich die, also das ist wirklich sehr, sehr transparent. Und auch da zeigt sich, finde ich, so etwas wie deine Superpower, dass man nämlich auch auf dieser Seite Klarheit hat, Orientierung hat und die Dinge auf den Punkt gebracht sind. Und damit schließt sich ja so der Kreis, komplexe Themen so aufzubereiten, dass sie für alle verständlich sind. Und da kann man dich wirklich und euch an den unterschiedlichsten Stellen treffen. Und das ist wirklich super spannend. Ich kann jeden nur einladen, sich da wirklich drauf, sich das mal anzuschauen. Und wie gesagt, alles in den Shownotes. Meine allerletzte Frage an dich, auch die ist fast immer gleich in jeder Folge. Der Podcast hier heißt ja P hoch 3, People, Purpose, Profit. Was verbindest du mit diesen drei Begriffen?
Jetzt wird es sehr philosophisch für mich, denn tatsächlich finde ich diesen Dreiklang eigentlich sehr, sehr ausgewogen. Für mich bedeutet People, also der Punkt People, einerseits sich unterstützen zu lassen von Menschen, denn nur als Team kann man so ein Projekt wie Legal Nerd stemmen. Anders hätte ich es nicht geschafft, alleine hätte ich es niemals geschafft und der Teamgedanke ist mir mittlerweile unheimlich wichtig. Andererseits bedeutet People für mich aber auch, verschließt euch nicht vor anderen Menschen, insbesondere wenn sie nicht aus euren Kreisen kommen. Das heißt, andere Menschen zu erreichen mit einer einfachen und einladenden Sprache oder mit ansprechenden Slides zum Beispiel oder mit Visualisierungen. Das ist halt unglaublich wichtig. Deswegen verbinde ich die beiden Punkte mit People. Der nächste Punkt war Purpose. Ich glaube, das ist in dem Gespräch ganz gut rausgekommen, was mein Purpose ist. Aber vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen, mit Purpose verbinde ich tatsächlich etwas, das über das reine Geldverdienen hinausgeht, das mich auch antreibt, vielleicht mir mal keine Auszeit zu nehmen, sondern zu sagen, ich gebe Vollgas in dem, was ich tue und wachse weiter. Und dann vielleicht aber auch auf gesunde Art zu wachsen. Denn man muss sich nicht kaputt machen, um seine Vision zu realisieren, sondern ein Purpose sollte eben auch immer gesund geführt werden. Und das dritte und letzte war Profit. Ich glaube, auch das ist ganz gut rausgekommen im Gespräch. Egal, ob Anwalt, Versicherungsmakler, Steuerberater, Softwareentwickler oder auch, wie ich, Unternehmer, keiner wird umhinkommen, um das Thema Finanzen, Unternehmertum, Wachstum, vielleicht auch diese ganzen Themen, die in der eigenen Ausbildung nicht vorkommen. Denn Profit ist unglaublich wichtig, um zukunftsfähig zu bleiben. Und man muss sich mit diesen Themen beschäftigen, insbesondere dann, wenn man in seiner Ausbildung nicht das Privileg hatte, dass man solche Dinge erfahren hat. Also zum Beispiel der ganze Bereich BWL, der könnte eigentlich in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen untergebracht werden. Also zum Beispiel auch eine Kanzlei muss geführt werden von einer Person, die kluge unternehmerische Entscheidungen treffen kann. Deswegen glaube ich, dass es nicht verkehrt wäre, diesen Bereich, den Profit-Bereich, in ganz vielen anderen Disziplinen unterzubringen.
Vielen Dank. Es ist wirklich nicht nur eine philosophische Antwort, sondern wirklich so eine ganzheitliche. Vielen Dank für das tolle Gespräch, für deine Gedanken zu. Ich wünsche euch und dir ganz, ganz viel Erfolg mit Legal Nerd und auch mit Reiter Media und viele glückliche und zufriedene Kunden und vor allen Dingen auch zufriedene und glückliche Leser. Danke, dass du bei uns warst.
Vielen Dank für die Wertschätzung und dass ich über meine Themen sprechen durfte. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie wir uns in ein paar Jahren vielleicht nochmal austauschen und sehen, oh Gott, es hat sich ja alles verändert oder vielleicht auch nichts.
Ja, mal schauen. Also, bis dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du bis zum Ende dabei bist. Ganz kurz noch, bevor du gehst. Wenn du eine Frage oder einen konkreten Themenvorschlag für den P3-Podcast hast, sende mir dazu gerne eine E-Mail. Wenn du dein Unternehmen als großartigen Arbeitgeber im P3-Podcast vorstellen möchtest oder deine Expertise gut zu den Themen rund um People, Purpose, Profit passt, bewirb dich doch einfach bei mir. Nutze dazu das P3-Formular. Den Link dazu und weiterführende Informationen zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Claudia.